dass du da bist und dass du die Vorgaben gibst. Schenk, dass wir den Geist verstehen, der hier spricht. Amen. Es war eine Frage wegen, ja, soll man jetzt für den Kim, wie heißt er, Kim in Nordkorea beten oder so, dass er lange lebt und so weiter. Es geht ja nicht um das Thema von Weltgeschichte und Politik und Antichrist. Das ist nicht das Thema, was der Jesus hier an. Der Jesus spricht ja von persönlichen Feinden. Ja. Steht nirgends in der Bibel, dass wir Antichristen segnen sollen und so weiter, sondern es geht hier um persönliche Feinde und es gibt sogar innerhalb des Reiches Gottes solche, die zu Feinden werden. Und hier ist es, das muss man schon in diesen Zusammenhang lassen. Natürlich beten wir, dass der Herr Jesus bald wiederkommt und dass dann Gerechtigkeit regiert. Die Heiligen unter dem Altar rufen, Herr, wann, wie lange noch, wann greifst du ein? Und der Herr wird eingreifen, natürlich, und wird Gerechtigkeit schaffen. Selber rächen wir uns aber nicht, das gilt in jedem Fall. Ich wollte noch was sagen, weil ich von Gnade gesprochen habe und von Unterschied zwischen Christentum und Muslim, also Islam. Ich habe hier ein Büchlein, das habe ich selber neu aufgelegt. Ist ein altes Buch aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Und wenn das interessiert, das ist hier eine Lebensgeschichte, nein, eine Bekehrungsgeschichte eines zum Tode Verurteilten. Und hier geht es sehr ergreifend, hier kann man sehr ergreifend lesen, was der Herr für Sündenerkenntnis bewirken kann in Menschen. Und das ist so tiefgehend. Wer das möchte, also kann sich bei mir melden. Ich habe ein paar Exemplare da. Also Spendenrichtpreis ist 2 €, aber das heißt, ist kein Vorschlag, denn ich darf ja eigentlich gar keine Bücher verkaufen. Und wer auch noch eine Bibelübersetzung vom Herbert Janssen möchte, da habe ich 3 Stück noch da. Auch Richtpreis 10 €, nur falls jemand Interesse hätte. Aber jetzt zurück. Jetzt geht der Herr Jesus auf die Frage ein, wie und was wir beten sollen. Das Modellgebet. Das ist nicht so gedacht gewesen, dass man das als genauso wie die Heiden herunterplappen oder wie die Moslems. Die uns zwar sagen, dass sie schon denken wollen, während sie ein Formelgebet sagen, aber die Gefahr, dass man das Formelgebet nur formelhaft betet, die ist immer da. Ja, die Muslime selber sagen, ja, wir denken auch dran, während wir das Formelgebet beten, denken wir immer an das, was der Sinn des Gebetes ist. Ja, das ist die idealistische Denkweise, aber in der Praxis ist es nicht so. Es ist nicht so, dass jeder Muslim genau denkt, was er betet. Ja. Ja, also nur abgesehen davon. Also wie sollen wir beten? Unser Vater, der du bist in den Himmeln, das zeigt uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir eine Familie sind, unser Vater. Übrigens, das Wort Vater kommt in der zweiten Hälfte der Bergpredigt nach meiner Zählung 13 Mal vor. Also in der zweiten Hälfte der 5 Worte, in den Worten 6 bis 10. Und in dem anderen, glaube ich, nur einmal oder zweimal. Das zeigt, hier ist die Betonung sehr stark, die Betonung zu Gott, die Beziehung zu Gott wird betont. Es geht um seinen Namen, den sollen wir ehrfurchtsvoll behandeln. Es geht um sein Reich, für das sollen wir beten, dass es kommt und sollen vielleicht auch dazu für ihn zur Verfügung stehen. Es geht um seinen Willen, dass er so ausgeführt wird, wie er im Himmel ausgeführt wird, auch auf der Erde ausgeführt wird. Dass es so, wie er im Himmel geschieht, auch auf der Erde geschieht. Da ist unsere Treue gefragt. Dann geht es um das Brot. Das zeigt unsere Abhängigkeit. Dann geht es um Vergebung. Das zeigt auch unsere Abhängigkeit, aber auch dass wir uns bewusst sind unserer Schuld, während wir beten. Und es geht um Bewahrung vor Versuchung. Da sind wir uns auch bewusst, und zwar nicht unserer Schuld, sondern unserer Schwachheit. Wir sind sehr leicht verführbar. Und das wissen wir. Und deshalb beten wir auch in diese Richtung. Ich möchte jetzt einfach mal, über das Vaterunser wurde ja schon viel gepredigt, ich möchte jetzt nicht zu lange da verharren, aber vielleicht ein paar Gedanken. 3 Bitten für Gottes Sache, die stehen zuerst an der ersten Stelle. Der Name ist das Erste. Der Name Gottes ist so wichtig. Auch in den 10 Geboten steht er im Zentrum der ersten Tafel des Gesetzes. Der Name Gottes soll nicht entweiht werden, sondern der soll geheiligt werden. Das heißt, auf die Seite gestellt, abgesondert und reingehalten. Den verschmutzen wir nicht und den verwenden wir nicht in alt, den profanisieren wir nicht, das heißt, den verwenden wir nicht so, als ob es zum Alltagsgerede gehört, ja, mein Gott und diese Sachen. Sein Name ist geheiligt, das heißt, wir geben ihm einen ganz besonderen Platz, seinem Namen, wenn wir von ihm sprechen oder wenn wir ihn, den Namen in den Mund nehmen. Und unser großes Ziel ist, dass wir diesen Namen hinaustragen. In der Apostelgeschichte heißt es mal, der Name Gottes wurde hinausgetragen, also der Name Christi, der Name Jesu wurde gepriesen, Apostelgeschichte 19, Vers 17, da haben sie evangelisiert, der Name Gottes wurde gepriesen, der Name Jesu wurde gepriesen. Name über alle Namen, ja. Jesus. Dein Königreich komme, das Wort für Reich, wenn das bei uns in der Bibel steht, Reich, dann meint die Bibel immer Königreich. Das ist das griechische Wort, heißt hier Basileia, und Basileia ist das Königreich oder die Königsherrschaft. Das könnte es auch bedeuten, Königreich oder Königsherrschaft. Also wir beten dafür, dass seine Königsherrschaft kommen soll. Das heißt, einerseits jetzt unsichtbar, andererseits dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann sichtbar. Jetzt unsichtbar in unserem Leben, jedes Mal, wenn ich dem Herrn oder wenn jemand von uns dem Herrn mehr Raum gibt, das heißt, dass er über mehr Dinge im Leben regieren kann, dann wächst sein Reich. Und jedes Mal, wenn einer zum Glauben kommt und jetzt auch den Herrn Jesus auf die erste Stelle seines Lebens setzt, dann wächst das Reich und seine Königsherrschaft. Und wir sollen beten, dass es ausgebreitet wird und dass es eines Tages in Kraft aufgerichtet wird. Muss ich mich überlegen, trägt das bei zur Ausbreitung des Reiches, wofür ich bete? Ja. Trägt das dazu bei, dass das Reich komme? Das Weitere, dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, auch auf der Erde. Dieser Vers, den müssen wir ein bisschen bewusster lesen, denn kennen wir so gut, dass wir vor lauter gut kennen, manchmal drüber hinweglesen. Was sagt denn das hier? Es geschehe dein Wille auf Erden, also es geschehe dein Wille, so wie er im Himmel geschieht, auch auf der Erde. Das heißt, der Wunsch ist, dass auf der Erde Gottes Wille so geschieht, wie er jetzt im Himmel geschieht. Ja, wie geschieht der Wille Gottes im Himmel? Ja, der Wille Gottes im Himmel geschieht gleich, ganz, gern, genau und gut und vielleicht noch mehr. Gleich, also das heißt, die Engel, wenn er was sagt, ja, dann laufen die, dann fliegen die Engel, ja, die haben Flügel. Einige jedenfalls. Die Cherubim haben Flügel. Das zeigt, ist ja nur ein Bild, das zeigt, wie schnell sie sind. Sie sind versessen drauf, auf jeden Wink Gottes zu warten und dann sind sie sofort unterwegs. Der Wille Gottes geschieht hier sofort. Das ist Augenblicksgehorsam. Und ganz, der Wille Gottes geschieht im Himmel immer ganz. Keine halbe Sache. Der geschieht auch gern. Man dient dem Herrn mit Freuden im Himmel. Auch auf der Erde soll es so sein, dass die Menschen dem Herrn mit Freuden dienen. Psalm 100. Werden wir aufgerufen dazu. Genau, nicht halbe, eben ganz und genau. Nicht nur ganz, sondern auch ganz im Detail auch. Ja? Dass man auf alles achtet, was der Wille des Herrn ist. Und das ist im Himmel so. Im Himmel geschieht er ganz genau. Und er geschieht gut. Wir sollen nicht beten, Herr, mein Reich komme, mein Wille geschehe, sondern mein Name werde geehrt. Beten ist kein Mittel, das wir selber irgendwie in den Mittelpunkt rücken. Jedenfalls drei Bitten für Gottes Sache und dann haben wir die anderen drei Bitten für die des Menschen Sache. Das Brot, unser Brot, jetzt weiß ich nicht, wie das übersetzt ist in den verschiedenen Übersetzungen. Hier ist ein bisschen eine Schwierigkeit bei den Übersetzungen. Unser Brot, das wir für den Tag brauchen, gib uns heute. Unser Brot, das wir für den Tag brauchen, gib uns heute. Das kann heißen, für den heutigen Tag oder für den morgigen Tag. Gib mir heute das Brot für morgen, für den kommenden Tag, oder gib mir heute das Brot für heute. Das ist beides möglich. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, ein Lehrer der Heiligen Schrift, der übersetzt das so: Unser Brot, alles das wir für den kommenden Tag zum Leben brauchen, das gib uns heute. Gemeint ist, dass ich sage: Herr, du weißt, was ich brauche, und zwar jetzt, morgen zum Frühstück, ja, brauche ich gewisse lebensnotwendige Dinge. Und für die sollen wir beten, für die dürfen wir beten. Warum? Brot brauche ich, damit mein Körper wieder gestärkt wird, dann kann ich dem Herrn wieder dienen, dass sein Name geehrt wird und sein Wille geschieht und sein Reich komme. Brot hieß hier Speise. Also ich darf auch für Kartoffel beten und für den Garten und so weiter. Und für den Weizen und für das Wetter, dass das funktioniert mit dem Wachstum und so, ja, die in der Landwirtschaft sind. Das irdisch Notwendige ist gemeint. Das brauchen wir, ohne das können wir nicht dienen. Da sind wir krank oder sterben. Vergib uns unsere Verschuldungen. Das ist die Vorsorge in Bezug auf unsere bereits geschehenen Sünden. Die Beziehung soll, wir beten hier, dass die Beziehung rein ist zum Herrn. Wenn wir bekennen, vergibt er uns. Wenn wir bekennen, in dem Moment vergibt er uns. Da denken wir dran, dass wir nicht vollkommen sind. Und dass wir immer schuldig sind vor Gott. Also schuldig im Sinne von, wir können nichts bringen. Es ist immer Gnade. Unser Stand ist immer ein Gnadenstand. Weiter? Ja, natürlich, Vergebung brauche ich. Wenn ich Vergebung brauche, braucht auch mein Bruder Vergebung, meine Schwester und meine Frau. Wir alle brauchen Vergebung. Und falls ich ihnen vergeben sollte, muss ich so machen wie Gott. Wenn ihr nämlich den Menschen eure Übertretungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, wird euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Ja? Für die Unbarmherzigen gibt es keine Vergebung. Es geht hier um das Prinzip. Ja? Es geht einfach grundsätzlich um das Prinzip. Wenn ich hingehe und meinem Nächsten, der mir das was Unrecht getan hat, wenn ich nicht vergebe, dann bin ich ein Unbarmherziger. Und Gott sagt, für Unbarmherzige gibt es keine Vergebung. Ja, aber es gibt Buße. Wunderbar, man kann Buße tun. Oder? Aber die kommt zuerst. Erst dann kann Gott vergeben, wenn ich Buße getan habe. Vers 13. Bringe uns nicht in Versuchung hinein. Also im Sinne von, gib uns nicht der Versuchung preis. Bringe uns nicht in Versuchung hinein, sondern befreie uns von dem Bösen. Das Böse ist hier wahrscheinlich Sünde und überhaupt das Böse in der Welt. Satan, wahrscheinlich ist nicht Satan personifiziert gemeint, denn dann hätte er ja sagen können, das hätte er, befreie uns vor dem Satan. Wahrscheinlich meint er ganz allgemein, das Böse, inklusive Satan natürlich. Bringe uns nicht in Versuchung hinein. Ja, Gott führt ja sowieso nicht in Versuchung. Gott, im Jakobus lesen wir, dass Gott nicht einer ist, der aktiv möchte, dass wir, der uns aktiv zur Sünde reizt. Oder? Das macht der Teufel oder das macht unser Fleisch. Unser eigenes Wesen reizt uns zur Sünde. Gott macht das nicht. Aber Gott ist Herr der Lage und er kann entscheiden, ob ich in eine Situation hineinkomme, wo ich geprüft werde oder nicht. Und dann sagt er, Herr, ich bin mir so bewusst meiner Schwachheit. Bitte lass das nicht zusammenkommen. Gelegenheit zur Sünde und Reiz zur Sünde und Versuchung zur Sünde. Also es ist einfach die demütige Haltung. Man betet, bitte schick mir keine zu großen Prüfungen. Ich weiß, wie schwach ich bin. Petrus sagt, kein Problem, oder? Niemand, ich werde dich nie verlassen. Wenn dich alle verlassen, ich nie. Ja? Das ist die falsche Haltung. Er musste lernen. Hast du mich lieb? Ja, ich habe dich gern. Da pocht er auf die Gnade. Der Herr Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Ich habe keine Liebe in mir, die so gewaltig ist, sondern ich habe einfach Zuneigung zu dir, sagt der Petrus zum Herrn Jesus. Und der Herr Jesus sagt, dann habe ich einen Dienst für dich. Werde Hirte meiner Schafe. Also bring uns nicht in Versuchung. Gott kann uns in eine Situation hineinführen, in der die Reizung zum Bösen ganz stark da ist und er uns auf die Probe stellt. Aber wir beten dann, Herr, bitte sei gnädig und barmherzig für solche Versuchungssituationen. Wenn sie doch kommt, dann sollen wir sie in der richtigen Haltung, sollen wir in der richtigen Haltung bleiben, oder? Uns bei Jesus verstecken. Psalm 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Wenn die Versuchung kommt, fliehen wir zum Turm, dort sind wir in Sicherheit. Bitte? Habe ich gesagt, Psalm, Sprüche 18, Vers 10. Ja, im 1. Timotheus, ich will schon. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 9, steht, die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und eine Schlinge und viele sinnlose und schädliche Lüste, welche die Menschen in Ruin und Untergang versenken. 1. Timotheus 6, Vers 9. Das ist Versuchung zur Habsucht. Also das heißt, ich muss mir klar sein, wenn ich reich werden will, das ist ein Wunschdenken, ja? Wenn das mein Wunschdenken ist, dann werde ich in Versuchung fallen. Wenn ich einfach reich wäre, ohne dass ich reich werden will, ist was anderes. Aber wenn mein Denken sich darum dreht, dass ich viel habe, besitze und dass ich reich werde, dann bin ich, dann lebe ich für das falsche Ziel. Das ist gefährlich. Da kommt viel Versuchung und eine Schlinge, die uns dann in sinnlose und schädliche Lüste bringen könnte, die den Menschen in Ruin und Untergang versenken. Ja, hier ein paar, das gehört jetzt nur nicht zum Thema, das gehört jetzt nicht zu Matthäus 5, aber ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie können wir zur Bewahrung vor Sünde beitragen? Es ist ja nicht nur so, dass Gott uns vor Sünde bewahrt, wir lesen ja in der Schrift auch, dass wir uns bewahren sollen. Wir lesen das mehrmals, Timotheus zum Beispiel wird aufgefordert, dass er, wenn er das und das tut, dann wird er sich selbst bewahren. Was sollen wir da tun? Wie können wir uns selbst bewahren? Das eine ist, dass wir uns nicht zu viel zutrauen. Nicht wie Petrus, da ist die Stelle, die ich gesagt habe, Sprüche 18, Vers 10. Uns nicht zu viel zutrauen. Das zweite ist Abstand halten, also nicht in gefährliche Situationen gehen und denken, ja, ich schaffe das schon. Also diese Versuchung, die halte ich schon stand. Das ist gefährlich. Das ist ähnlich wie das erste, dass ich mir zu viel zutraue. Paulus sagt, wir sollen Abstand halten von jeder Gestalt des Bösen, sollen wir uns ferne halten, in 1. Thessalonicher 5, ich glaube Vers 27, von aller Art Bösen haltet euch fern, oder nein, nicht 27, Alois, weißt du das? Vers 18 vielleicht oder so. Abstand halten und nicht uns in die Gefahrenzone begeben. Das dritte ist, dass wir bitten, hier steht's: führe uns nicht in Versuchung. Einfach darum bitten, Herr, bewahre mich vor Situationen. Ja, junge Leute, oder? Jetzt darf ich jetzt das mal so anreden. Aber nicht nur junge Leute, auch Ältere haben das gleiche Problem, aber junge Leute noch mehr, oder? Da ist Versuchung in Bezug auf Beziehungen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, ein großes Prüfungsthema für junge Leute. Wie werde ich umgehen in Sachen Beziehungen? Werde ich da in dieser Sache treu sein oder lasse ich mich leiten von irgendwelchen Gefühlen? Da kann man beten, wirklich beten drum. Herr, bewahre mich und reiß mich heraus von jeder Versuchung, von dem Bösen. 1. Timotheus 4, Vers 16 war die Stelle, die ich vorher nennen wollte. Habe stets Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe bei diesen Dingen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich bewahren, als auch die, die dich hören. 1. Timotheus 4, Vers 16. Und 2. Petrus 3, Vers 17, seid auf der Hut, damit ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen weggeführt werdet, zusammen mit ihnen weggeführt werdet und aus der Festigkeit fallet. 2. Petrus 3, Vers 17. Und 1. Johannes 5, Vers 18, wer aus Gott geboren wurde, der bewahrt sich. Der bewahrt sich. Nicht automatisch, aber das ist sein Anliegen. Und der Böse tastet ihn dann nicht an. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. 1. Johannes 5, letzter Vers. Hütet euch. Also es geht schon darum, dass ich mich hüte, ich aufpasse. Es ist kein, das passt schon. Der Herr Jesus, der trägt mich überall durch, wunderbar. Das ist zu leichtfertig. Natürlich trägt er mich durch, wunderbar. Aber ich muss mich auch an ihn hängen. Sagen, Herr, ohne dich könnte ich nicht. Und wenn etwas passiert ist, schnell bekennen. Das ist eine ganz große Gefahr, dass wir nicht schnell genug bekennen. Ich habe jetzt gesündigt und jetzt dieses Durchringen und sagen, Herr, das war Sünde und ich stelle mich dazu. Und wenn andere betroffen sind, muss ich zu den anderen gehen, die betroffen sind. Ja, das ihnen auch bekennen. Ich gehe da ein bisschen schnell durch, aber ich denke, wir brauchen hier nicht viel Kommentar dazu. Das nächste Thema möchte ich morgen mit uns besprechen. Das ist ein langer Abschnitt von Vers 19 bis Vers 34 über die Schätze. Da möchte ich jetzt drüber springen. Jetzt muss ich das schnell machen, dass ich da drüber komme. In Kapitel 7 gehen wir weiter. Kapitel 7, Vers 1. Wir haben ja, ich habe gesagt, wir haben fünf Worte Jesu. Das erste, wir haben fünf Worte Jesu in Kapitel 6 bis 7. Das erste Wort, oder das ist jetzt das Wort Nummer 6, ja, die erste fünf haben wir in Kapitel 5 und dann haben wir fünf in Kapitel 6. Und in Kapitel 6, also das ist das sechste Wort, da ging es um das Beten zum Vater. Und das war dreiteilig. Beten, Almosen geben und Fasten. Und im letzten geht es dann auch wieder um das Bitten zum Vater. Das ist auch dreiteilig. Bittet, sucht, klopft an. Die haben irgendwie was gemeinsam, oder? Das erste und das letzte. Das zweite und das vorletzte, da geht es um Schätze. Beim zweiten, das ist Kapitel 6, Vers 19, bis zum Schluss des Kapitels, geht es darum, dass wir nicht irdische Schätze ansammeln sollen. Und beim neunten Wort, im vorletzten, geht es darum, dass wir mit den Schätzen Gottes richtig umgehen, nicht den Hunden und den Schweinen vorwerfen, die geistlichen Perlen. In der Mitte bleibt dieses Wort, Kapitel 7, Vers 1 bis 5, nicht richten. Oder es geht hier um das Reden und um das Denken von uns. Und da möchte ich jetzt doch noch ein paar Gedanken machen, denn es steht nicht umsonst in der Mitte dieser zweiten Tafel. Kapitel 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, das ist in einem gewissen Kontext gesprochen, das heißt in einem gewissen Zusammenhang. Und wenn der Herr Jesus von nicht richten spricht, heißt, ist das nicht absolut gemeint, dass es gar keinen Fall gibt, wo ein Christ richten soll. Es gibt tatsächlich Fälle, wo ein Christ richten soll. Aber es gibt viele Fälle, wo wir nicht richten sollen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was sollen wir nicht richten oder was dürfen wir nicht richten und was sollen wir richten und wann sollen wir richten, wenn wir richten sollen. Und wann sollen wir nicht richten? Vielleicht könnte man auch noch hinzufügen. Schauen wir uns das ein bisschen an. Man muss das in einen größeren Zusammenhang stellen, weil sonst missversteht man vielleicht diese Stelle. Also zuerst schauen wir uns an, wo oder was sollen wir oder dürfen wir nicht richten. Der Herr Jesus sagt hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was meint er? Er meint, dass ich mich nicht auf den anderen konzentrieren soll, auf die Fehler des anderen, während ich auf die eigenen Fehler nicht Acht gebe. Und es gibt jetzt mehrere Dinge, was man zum Beispiel, wo das zum Ausdruck kommen könnte. Zum Beispiel könnte ich die Motive eines anderen Menschen richten. Also zum Beispiel, oder ich lese zuerst den Vers und dann schauen wir uns ein Beispiel an. In Jakobus 4, also eine Parallelstelle lese ich hier, in Jakobus 4, Vers 11, sagt, der Herr Jesus redet nicht gegeneinander, Brüder, wer gegen den Bruder redet, und seinen Bruder richtet, der redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du das Gesetz richtest, bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber, der zu retten und zu verderben vermag. Wer bist du, der du den anderen richtest? Hier geht es nicht darum, dass wir keine falschen Gerüchte in die Welt setzen sollen über einen Bruder. Das ist dort nicht das Thema im Jakobusbrief. Jakobusbrief ist das Thema die Weltlichkeit. Da spricht er von ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, oder ihr macht Freundschaft mit der Welt und so weiter. Da geht es um Weltlichkeit. Und auf diesem Thema, das ist eine ganz heikle Geschichte, oder? Unter Christen. Thema Weltlichkeit. Ja? Du hast Kontakt zu zwei Schwestern, die eine heißt Claudia und die andere Doris. Hoffentlich heißt jetzt keine Doris. Du redest zu Claudia über eine dritte Christin, über die Barbara. Und du redest irgendwas, was richtig ist, nicht was Falsches. Ja? Und dann redest du zu Doris über die Barbara, nicht was Falsches, was Richtiges. Ja? Worüber können wir reden? Ja, hast du schon gehört? Die Barbara hat ein neues Hobby. Die tut jetzt immer Fahrrad fahren. Die ganze Zeit geht sie Fahrrad fahren. Das ist Wahrheit. Die Barbara geht wirklich Fahrrad fahren. Und sie geht viel Fahrrad fahren. Gut. Die hat also das Fahrradfahren als Sport entdeckt. Jetzt ist aber so, dein Problem vor der Bekehrung war Fahrradfahren. Und für dich war das ein Götze. Und jetzt denkst du, ich habe meinen Götzen abgelegt. Die Barbara, die hat den gleichen Götzen, den ich früher gehabt habe. Und du redest zu Doris und du redest zu Claudia über die Barbara und ihren neuen Götzendienst. Wo war der Fehler? Ist ja wahr, sie tut wirklich viel Fahrrad fahren. Aber wo ist der Fehler? Woher weiß ich, dass das ihr Götzendienst ist? Vielleicht fährt sie Fahrrad zum Beten.
Ich denke es.
Ja. Ich urteile über, was ich mir denke, dass die denkt, während sie Fahrrad tut. Das ist ihr Götze. Das heißt, ich projiziere mein Problem in sie hinein. Früher war das mein Problem, ja, Götzendienst. Und jetzt projiziere ich das in den anderen hinein. Und jetzt rede ich mit den anderen Schwestern drüber. Dann bin ich der richtet, die Barbara, und sogar mit anderen Schwestern. Ja. Also, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Wie gesagt, das kann sein, dass es überhaupt nicht Götzendienst ist. Und selbst wenn es Götzendienst wäre, dann ist auch der Weg hier nicht ganz richtig, oder? Denn was hat die Claudia und die Doris zu tun mit dem Radfahren von der Barbara? Wenn ich meine, das ist Götzendienst, dann müsste ich schon mit der Barbara darüber reden. Und wenn ich mir das nicht traue, dann kann ich ja vielleicht einen der Ältesten sagen, so mit ihr reden, um sie fragen, ob das ihr Götzendienst ist. Ja? Weil oft traut man sich ja dann doch nicht. Also das ist ganz sicher, man legt da einen Maßstab an und man legt auch Gedanken in das Tun des anderen hinein. Das ist nicht in Ordnung. Hier werden also Motive, Beweggründe von anderen gerichtet. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wer gegen den Bruder redet und seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Was sagt das Gesetz? Sagt das Gesetz, du sollst nicht Fahrrad fahren? Nein. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich habe das Gesetz übertreten. Oder? Wenn du das Gesetz richtest, dann bist du nicht der Täter des Gesetzes, liebe deinen Nächsten, sondern du bist der Richter. Aber das Gesetz sagt, liebe deinen Nächsten. Ja, aber was ist, wenn jetzt die Barbara wirklich was tut? Gut, zu dem kommen wir später. Wenn sie in Ehebruch lebt oder sonst, kommen wir später. Aber jetzt einmal, Motive von anderen, die ich nicht weiß, darf ich nicht richten. Ich darf mich nicht zum Richter erheben, darf sie nicht kritisieren. Wer bist du, der du das tust? Wer bist du, dass du den anderen richtest, sagt der Apostel Jakobus, oder der Bruder, Herrenbruder Jakobus. Ja, Erbstreitigkeiten, Lukas 12, Vers 14, ganz unten in der Folie, Erbstreitigkeiten von irgendwelchen Leuten. Der Herr Jesus hat sich nicht eingemischt in die Erbstreitigkeiten. Er hat sich nicht zum Richter machen lassen über Geldstreitigkeiten von irgendwelchen Leuten. Ja. Oder den Dienst. Da sind Geschwister, die dienen. Ich habe das erlebt in Deutschland, im Süddeutschland, da war eine Gemeinde, hat den eigenen Leiter kritisiert, weil er es vor dem Herrn so gesehen hat, dass er jetzt mit seinem Beruf aufhört und er wird jetzt einfach er schaut auf den Herrn, dass er, der Herr ihn irgendwie versorgt, und er wird dadurch seine Zeit mehr der Gemeinde widmen. Und er hat das vor dem Herrn so im Stillen entschieden, hat den Brüdern nichts gesagt. Und dann kam, es aber dann doch irgendwie zur Sprache. Und dann haben sie ihn kritisiert. Das war ganz ein falsches Benehmen der Geschwister. Er hat niemandem gesagt, liebe Geschwister, ihr müsst mir so und so viel Geld pro Monat zahlen. Niemand hat was gesagt. Er hat wirklich auf den Herrn vertraut. Und er hat einfach gesagt, gut, ich ziehe mich jetzt aus dem Beruf zurück und vertraue auf den Herrn, was die Versorgung betrifft. Das ist sein Dienst. Und wenn er meint, dass der Herr ihn so führt, dann soll er so geführt sein. Und wenn er auf die Nase fällt, dann fällt er auf die Nase. Wenn es ihm dann doch nicht funktioniert, oder? Ein anderer von uns, auch im süddeutschen Raum, sagt, ja, er hat vom Herrn die klare Führung, er geht jetzt nach Brasilien. Gut. Er vertraut auf den Herrn, macht Missionsarbeit. Dann darf ich nicht sagen, das darfst du nicht machen. Ich kann nicht sagen, du, ich würde es nicht machen, aus dem und dem Grund, aber du musst entscheiden. Das darf ich schon machen. Aber ich kann nicht den Dienst des anderen kritisieren. Ja? Wenn er dann doch fährt und nach einem Jahr zurückkommt, ausgebrannt und K.O., dann hat er eine Erfahrung mehr. Aber ich will nur sagen, der Dienst anderer, wer bist du, dass du den anderen richtest? 1. Korinther 4, Vers 5, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Und da geht es um den Dienst des Paulus. Eines Tages wird einem jeden von Gott das Lob zuteil werden. Römer 14, Vers 4 ist das gleiche Thema. Wer bist du, der du über einen fremden Hausknecht urteilst? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Eine Schwester entscheidet sich, sie macht jetzt Kinderstunden, wurde aber nicht gefragt. Also Kinderstunden bei ihr zu Hause, ja, unter der Woche. Sammelt Kinder um sich, die Kinder der Gläubigen und fragt, ob sie bereit sind und so weiter. Die Ältesten haben sie nicht gesagt. Aber sie hat ein Anliegen vom Herrn. Jetzt kann ich nicht sagen, ja, weil ich Ältester bin, kann ich doch sagen, das darfst du nicht. Wieso soll sie das nicht dürfen? Sie möchte dem Herrn dienen. Wenn sie jetzt eine falsche Lehre verkündigen würde den Kindern, ja, dann muss ich eingreifen als Ältester. Aber die möchte einen Dienst tun. Andere Schwestern treffen sich irgendwo zum Bibelstudium und da sagt ein anderer Ältester, oh, was werden die jetzt machen, ich habe Angst. Ja, er kann sich ja dazusetzen und schauen, was sie machen. Das ist doch schön, wenn Geschwister sich treffen zum Bibelstudium. Es muss nicht alles über den Leiter laufen. Auf der anderen Seite wollen wir auch den Leiter und die Leiter schätzen und auf ihren Rat hören. Aber den Dienst der anderen darf ich nicht kritisieren. Wenn er aus falschen Motiven geschieht, dann müssen die Motive auf den Tisch gelegt werden. Das heißt, dann muss es Beweise geben. Schau, das und das und das beweist, dass du gar nicht das tust, was du sagst, dass du tun willst, sondern dass du eigentlich lügst. Das ist was anderes, oder? Da ist Böses im Spiel und das muss dann von der Gemeindeleitung behandelt werden. Zurück. Es gibt aber auch Fälle, wo man eben richten muss. Zum Beispiel, wo wir richten sollen, zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 12 und 13. Was gehen mich auch die an, die außerhalb sind, die draußen sind, um sie zu richten? Paulus sagt, ich richte nicht die Ungläubigen. Aber richtet ihr nicht die drinnen sind? Ja, natürlich, ist die Antwort. Richtet ihr nicht die drinnen sind? Ja, die sollt ihr richten. Oder? Aber die draußen sind, die richtet Gott und entfernt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Hier geht es um offensichtliche Sünden, ja, da ist ein Trunkenbold, da ist einer, der in Hurerei, in Unzucht lebt mit der Frau seines Vaters oder so. Und dann muss jetzt was geschehen, da kann man nicht wegschauen. Ja. Oder die leben zusammen und fahren zusammen in den Urlaub und so weiter. Da kann man nicht, das muss jetzt behandelt werden, da muss man jetzt hingehen und die Sache klären und wenn sich derjenige nicht korrigieren lässt, müssen weitere hinzugezogen werden und dann muss es, wenn keine Korrektur geschieht oder wenn er sich nicht korrigieren lässt, dann muss die Gemeinde informiert werden und dann muss die Gemeinde ganz klar die Fakten, müssen alle Fakten auf den Tisch. Dort und dort und dort waren sie zusammen im Urlaub, sie haben gemeinsam im Hotel, wir haben das gleiche Zimmer gehabt, was werden sie dort machen? Versteht ihr? Also das ist nicht... Auch selbst wenn sie nichts machen würden, es wäre schon allein das Zeugnis kaputt. Ja? Also, und vor allem dann hat man sie konfrontiert, sie wollen sich nichts sagen lassen, sie werden ihr böse, reagieren böse, dann muss geurteilt werden, oder? Das ist wichtig, richtet ihr die drinnen sind. 1. Korinther 6, Vers 2, da geht es um bestimmte Streitigkeiten unter Brüdern. Und er sagt, wenn da jetzt Rechtsstreitigkeiten sind, geht es nicht vor die Gerichte, vor die weltlichen Gerichte. Gibt es denn nicht Geschwister unter euch, die, dass dieser Fall geschlichtet werden kann? Irgendwelche Streitigkeiten, wo die Gemeinde, der Frieden der Gemeinde in Gefahr ist, da müssen Geschwister her, die es, ich lese den Vers. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr der kleinsten Gerichte unwürdig? Ihr seid doch würdig, ihr könnt kleine Gerichte schon führen, oder? Ihr könnt sagen, das ist richtig, das ist falsch. Eines Tages werdet ihr die Engel richten, sagt er. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten des irdischen Lebens? Also da gibt es eine Streitigkeit irgendwelcher Art und die brauchen Hilfe. Ja, dann muss man eingreifen. Aber dann braucht es Fakten. Dann geht es nicht um Motive, die geurteilt werden. Aber bevor man das jetzt tut, und das ist das Wichtige, was der Herr Jesus sagt, bevor man das jetzt tut, muss ich zuerst das richtige Maß an mich selber anlegen. Hier der unterste Zeile, wann wir richten sollen. Habt ihr das? Wann wir richten sollen, nachdem wir den Maßstab an uns selber angelegt haben. Das ist das, was der Herr Jesus hier sagt, in Kapitel 7, Vers 2 bis 5. Mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messet, wird euch wiederum gemessen werden.